über den Bücherrand. Das ist der Bücher-Podcast, wo wir mit verschiedenen Leuten aus dem Orell Füssli-Universum über die verschiedensten Geschichten, die verschiedensten Bücher reden, sodass du auch neue Leseinspirationen hast.
Wenn man so anfängt zu lesen, ist man verwirrt und das ist normal. Und das soll auch so sein. Weil
Hoi, du bist hier bei «Über den Büchern» gelandet. Mein Name ist Sarah Christen und ich tauche wahnsinnig gerne in Bücher ab. So richtig tief verliere mich in diesen Welten, wo eine Stadt plötzlich nach Regen, Gewürz und Blut schmeckt oder auf Inseln geistert mit Musik, mit Liedern geweckt werden. Es geht um Fantasy, vielleicht hast du es schon gemerkt. Und dort verschwindet ja so Moral und Magie, Freundschaft und Verrat, Schönheit und Gefahr immer so ineinander hinein. Und bevor man es realisiert hat, hat einem die Welt so festgepackt, dass man vergessen hat, wie es draussen schmeckt, in der echten Welt, wie es dort tönt und wie es sich anfühlt. Und das machen wir heute zusammen. Wir lassen die echte Welt mal draussen und tauchen in die verschiedensten Fantasy-Welten ab. Es tönt jetzt so, als hätte ich einen mega Plan um Fantasy, aber es ist eigentlich nicht so. Aber jemand, der es checkt, das ist Annika Morf. Sie ist Verkaufsmitarbeiterin beim Orell Füssli in Stadelhofen und ich freue mich mega, mega fest, mit ihr über die verschiedensten Bücher zu reden. Annika, schön, bist du da.
Ich freue mich, da zu sein.
Hi. Ich freue mich so fest, weil eben, ich finde Fantasy cool, aber ich finde es ein bisschen überfordernd, weil it can be everything, sozusagen.
Du bist nicht die Einzige.
darum, mich nimmt es jetzt mega wundert. Du hast dich aber trotzdem für die riesen Welt entschieden, um in diesem Podcast heute darüber zu reden. Warum?
Ich war ein mega Fantasy-Kind, schon immer. Mm. Die ersten Bücher, die ich gelesen habe, sind eigentlich Fantasy-Bücher gewesen. Entschuldigung. Also Harry Potter.
Klassiker. Damals,
oder?
Ja.
Natürlich. Unter anderem. Und dann habe ich so ein bisschen, als ich mit dem Gymi angefangen habe, das Lesen ein bisschen verloren. Ich war ein bisschen überfordert mit allem. Das war mir ein bisschen zu streng als Hobby, einfach als Ganzes. Ich gefunden habe nach der Schule, oh, jetzt muss ich noch mehr lesen. Ich habe in der Schule den ganzen Tag gelesen, oder? Bis ich dann doch wieder so ein bisschen den Eingang gefunden habe, auch wieder mit Fantasy, eben gerade von dem, was so streng ist, ein bisschen wegkommen, oder? Wie du sagst, ein bisschen andere Welten.
Ja.
Probleme von Leuten gesehen, die bei uns nicht möglich sind, weil es auf Welten aufbaut, die es gar nicht gibt, oder? Ja, es war einfach schon immer ein bisschen mein Genre gewesen und es ist es auch geblieben bis heute.
Love it. Was gibt es so für Elemente oder Motive, die dich an Fantasy so faszinieren? Ist es jetzt so eben die Magie oder so die Welten oder eben der Zauber und wie eine Gesellschaft auch könnte funktionieren? Was ist es für dich?
Es tut jetzt ein bisschen so eine Non-Antwort, aber ein bisschen alles davon. So
mega, das ist ja gut.
Es kommt ein bisschen mega darauf an, auf was es aufbauen ist. Gell? Ich meine, jede Welt funktioniert anders. Ich finde die Idee von einem Magiesystem zum Beispiel mega cool. Oder wenn die Autoren ihre eigenen Regeln aufstellen und dann mit denen spielen und sie brechen und neu arrangieren. Oder? Aber ich finde auch eine Fantasy cool, wo einfach die Welt magisch ist und man muss eigentlich nicht erklären, wieso. Sie ist einfach.
Ja.
Sie ist einfach atmosphärisch. Es hat einen Frosch, der schwätzt. Ich weiß auch nicht.
Simpel, Klassiker, der Frosch, der schwätzt.
Keine Ahnung. Allerwärli. Ja, und ich finde halt das sehr lässig. Ich meine, wir können so mit Wörtern spielen, oder? Wir können so viele Geschichten erschaffen. Und klar hat es extrem viel, wo man kann lernen aus realistischen Geschichten, aber gleichzeitig, wieso sollen wir nicht ein bisschen abstruse Sachen machen damit.
A sprinkle of craziness drin.
Ich meine, wenn man alles machen kann, dann kann man auch schräges Zeug machen, das bei uns nicht geht.
Ja. Und das austesten und schauen, was wird das für mich in einer realen Welt bedeuten, oder man lässt sich einfach so ein bisschen drauf ein. Aber eben, es gibt ja viele verschiedene Fantasy-Formen und Geschichten. Und ich habe das Gefühl, es ist wie so ein crazy Familienstammbaum, wenn man sich versucht, in die Welt einzufuchsen. Was macht jetzt für dich eine gute Fantasy-Geschichte aus und wo sagst du dann irgendwann so, okay, hey, also das braucht es jetzt wirklich nicht?
Ich glaube, für mich ist es grundsätzlich so, dass es, ich bin ein extremer Charaktermensch. Wenn Charakter gut geschrieben sind, dann finde ich ein Buch gut und das ist eigentlich egal, welches Genre so. Also. Aber was ich bei Fantasy finde, ist, es muss einen Grund geben, wieso das Buch muss Fantasy sein.
Wenn was heisst das?
Also das muss irgendwie plotrelevant sein oder es muss für Charakterhintergrund wichtig sein oder es muss einfach, die Tatsache, dass es Fantasy ist, muss etwas mitbringen für die Geschichte oder es muss ein wichtiger Teil davon sein, auf welcher Art auch immer. Mhm. Wenn es einfach so ein Sprinkel drin ist, nur weil es gerade lässig ist und es verkauft sich gut und wir tun da mal ein bisschen Magie drin, aber eigentlich ist es null relevant, für was ich will sagen mit dieser Geschichte, dann finde ich es schade, oder? Dann braucht man das Potenzial nicht. Aber wie das rauskommt schlussendlich, ist ja für jedes Buch sehr verschieden.
Wow, mit dieser Aussage bin ich so gespannt, was du so für Bücher mitgebracht hast. Wir reden ja aber auch darüber, eben so über Welten, die einem die Welt lassen, vergessen, in der wir uns heutzutage drin bewegen. Hat es mal so ein Buch gegeben, das dich so gefesselt hast? Weil man verliert sich ja drin. Einmal lebt man wie so einen Film und dann sieht man plötzlich den singenden Frosch, redenden Frosch so in der realen Welt, in Anführungszeichen. Hat es das bei dir auch schon mal so gegeben, dass du wie so ein Buch fertig gelesen hast und dann wie so noch ein bisschen weiter drin hineingelebt hast im Tag, dass dich wie noch so ein bisschen mehr begleitet hat?
Ja, eben grundsätzlich jedes Buch, das ich mega Freude habe, daran, hat ein bisschen den Effekt bei mir, weil ich bin so ein bisschen jemand, der so voll eintaucht in jede Geschichte, die ich lässig finde. Ich meine, fast alles, was auf meinem Stapel ist heute, hat den Effekt gehabt. Also eben das mit dem, was wäre, wenn ich in andere Welten könnte reisen, oder? Oder als Kind der Klassiker ist, ich warte auf meinen Hogwarts-Brief. Oder
gerade so. Ja, ich warte jetzt noch drauf. Es ist wirklich ein Problem, langsam so.
Oder, gerade, ich bin ein bisschen weggekommen von Harry Potter, aber trotzdem einfach so die Idee, gerade bei den Fantasies, wo unsere Welt existiert, aber Magie auch. Oder entweder parallel oder in unserer Welt, hat man doch immer noch das Gefühl, okay, also, was ist, wenn etwas dran ist?
Ja, wenn es effektiv so wäre.
Ja, und dann fallen dir so die zwei, drei Sachen ein, die passiert sind im Leben, wo du keine Erklärung hast dafür. Ja. Und dann fragst du dich,
das hätte jetzt ein Frosch.
Ein mehr?
Ja, könnte da noch ein mehr rum sein? Ja, ich würde sagen, wir finden es heute zusammen raus, weil eben der Stapel, der liegt da bei uns auf dem Tisch. Ich finde, Fantasy-Bücher sind auch immer die schönsten, äußerlich, das ist wirklich komisch jetzt, aber die haben immer so schöne, gestaltete Deckel. Was hast du heute dabei? Über was reden wir?
Jawohl, also ich habe «Vier Farben der Magie», «Darker Shade of Magic» im englischen Original dabei, von der Wie Schwa. «Das Lied der Krähen», «Six of Crows» von der Leigh Bardugo. «Der verwunschene Fluss», «River Enchanted» von der Rebecca Ross. «Jade City», «Familienpflicht» auf Englisch einfach «Jade City» von der Fonda Lee und «Piranesi» von der Susanna Clarke. Letzteres, mit ein bisschen Teaser, ist eines der schrägsten Bücher, die ich je gelesen habe.
Ich finde es schön, das ist wirklich ein fantastischer Cliffhanger, weil das ist wirklich ein schräges Buch, aber ich freue mich mega fest darüber zu reden. Aber komm, wir starten jetzt mal mit A Darker Shade of Magic. Um was geht es dort? Fangen wir mal dort an.
So ganz im Grundsatz ist das eine von diesen Fantasies, die eben so auf dem Konzept aufbaut, von was wäre, wenn ich in andere Welten reisen könnte. Es gibt vier Welten in diesem Buch. Und sie sind alle verbunden durch London. Jede Welt hat ein London. Das heisst nicht immer London, aber jede Welt hat eine Version von seinem London. Es gibt das rote London, das graue London, das weiße und das schwarze. Es ist nach Farbe kodiert vom Protagonist. Er nennt das so. Und er ist einer der wenigen zwei, vielleicht auch mehr, aber soweit man weiß, zwei Leute, die noch reisen können zwischen diesen Städten sind. Sitz für die normale Bevölkerung geschlossen worden ist, die Verbindung.
Antari heissen die Menschen und der Protagonist, den du gerade erwähnt hast, ist der Kell.
Jawohl.
Genau.
Ja, und er ist eine Art ein Kurier, also er bringt Briefe zwischen den politischen Oberhaupt von den verschiedenen Londons hin und her. Er ist adoptiert von der Königsfamilie. Er hat einen Adoptivbruder, der Ryan, der sich sehr gut versteht damit. Und er ist aber auch ein bisschen rebellisch in dem, dass er nicht nur mitnimmt, was ihm gesagt wird, soll er mitnehmen. Er schmuggelt auch jemanden mal etwas mit. Er sammelt ein bisschen Zeug, die er findet in den anderen Londons, was er eigentlich nicht soll. Und irgendwann kommt dann eben mal etwas mit. Ein schwarzer Stein, der ein bisschen mehr ist als nur ein schönes Andenken für auf sein Feistersims, sondern eben auch ein bisschen Magie dabei hat, was dann das Ganze ein bisschen ins Rollen bringt.
Oh, das hast du jetzt gerade so gut gesagt mit dem schwarzen Stein. Also es ist wirklich vieles reingepackt, aber ich glaube, das macht es ja so spassig, dass durch die verschiedenen Londons mit dem Kell können durchwandern und eintauchen und dann passiert eins nach dem anderen. Es ist schon ein recht gutes Buch.
Ja.
Was gefällt dir, was gefällt dir so am meisten daran, dass du jetzt gesagt hast, hey, über das will ich als allererstes reden, dass...
Also eben das Reisen habe ich sehr lässig gefunden, oder? Und was ich auch sehr interessant finde an dieser Welt, ist, dass es eine nicht unbedingt neue, aber interessante Perspektive hat, was Magie ist. Weil Magie ist in diesem Buch, es kann dich korrupt machen. Es geht um Gier, es geht um was ist, wenn ich immer und immer mehr Magie will, übernimmt es mich dann irgendwann? Ja. Habe ich irgendwann Kontrolle nicht mehr? Was passiert, wenn man nicht aufhört, wenn man sollte, oder? Und eben auch das hat einfach mega lässige Charakter. Die weibliche Protagonist Leila ist, ich finde sie mega cool, weil sie kommt aus dem grauen London, wo keine Magie hat. Das wäre unseres.
Natürlich ist unsere Welt grau, ja.
Du schau, es regnet genug in England, um vielleicht zu sagen, es ist genau.
Sorry, ich bin nachher wieder ein bisschen positiv, Entschuldigung. Hey, ja, es geht ja dort, also in dem ganzen Buch geht es ja einfach auch um Macht. Genau. Was Macht, also was, wie weit kann Macht gehen, was ist der Preis von Macht? Ja, und das ist nämlich ja gar nicht so weit weg wie von unserer Welt, aber es ist natürlich in diesen verschiedenen Londons
genau.
Ein anderer Bezug.
Das ist etwas, was ich mega lässig finde an Fantasy, oder? Es kann dir Probleme, die bei uns durchaus existieren, auf eine Art näher bringen, die es vielleicht einfacher macht.
Ja.
Weil es Fantasy als ein Gefäß braucht, um dir eben mit dem, was nicht existiert, so underlying Probleme näher bringen. Ja. Eben so Macht und Familie und Vergangenheit.
Ich finde, es regt einem zum Denken an. Also, weißt, so eine andere Perspektive. Du fragst dich immer, was wäre, wenn in meiner Welt? Also, so geht es mir dabei. Und dann hast du eben so das Konstrukt, nicht Konstrukt, aber du hast die Thematik von Macht und siehst, was es in diesen Welten so passiert. Und das regt dich automatisch an, darüber nachzudenken. Aber es gibt dir wie so eine leichte Rampe.
Genau.
In welches London würdest du am liebsten gehen? Ohne zu viel zu teasern, aber es gibt ja die vier Londons. In welchem wärst du am liebsten?
High Basic, aber das Rote ist schon einfach, wie es beschrieben ist, ist so schön.
Wie ist denn das? Erzähl mal.
Es gibt so mehrere, wenn ich mich recht erinnere, ist momentan, aber es gibt so mehrere Märkte und Festival-Szenen, oder? Und die haben ja schon, ich bin nicht mal wirklich Festival-Mensch, oder? Aber ich finde, so ein Märkte hat schon eine gewisse Magie.
Ja.
Und wenn es dann noch echte Magie gibt, oder so all die kleinen Schnäppchen, die man kann finden kann, schon in unseren Märkten, und dann überlegt ihr mal, was passiert, wenn das vielleicht wie fliegen, oder wenn eine Magie schon könntest sehen und du weißt, das ist echt, oder? Und nicht, oh, ich probiere herauszufinden, was ist der Trick.
Ja.
Sondern es ist haptische Magie. Ja, es ist einfach... Im Roten London geht es am besten, gell? Die haben die beste Beziehung zu Magie. Sie haben das Gleichgewicht gefunden.
Ja.
Grau hat nichts, Weiß hat es viel, Schwarz gibt es gar nicht mehr.
Schwarz ist das verlorene London.
Oder, genau. Sie haben das Equilibrium für den Moment.
Oh, okay. Das Buch ist noch nicht, also ist sehr oft auch so für Serien und Filme in Gespräch gewesen. Ich glaube, es ist jetzt aber noch nicht
draussen. Nicht, dass ich es wüsste. Nein.
Aber was ich auch immer so cool finde, also die Vi Schwab, also sie heisst Victoria Schwab, ist auch begeisterte Notizenbuch-Sammlerin, das habe ich herausgefunden. Und für jedes neue Buch macht sie ein neues Notizbuch auf. Und ich finde, das hat eigentlich einfach auch irgendwie noch schön gefunden, wie so im Notizbuch jetzt die vier Londons entstanden sind.
Ja, es ist wie eigentlich selber ein Relikt von diesen Londons, oder?
Ja.
Dann könnte man mit dem reisen.
Oh, vielleicht ist sie auch überall rumgereist und hat sich überall so Notizen drin gemacht. Genau, also das ist A Darker Shade of Magic. Ich finde es einfach cool mit diesen vier Londons.
Bin ich überzeugt?
Ja, sicher. Also, hallo? Nein, also, ja, sicher hast du mich. So, weißt du, so, das mit diesen Farben und diesen Städten, dass man... Wo,
so. Es gibt auch Hörbücher.
Nein,
dass man keine Zeit hat zum Lesen.
Nein, man muss, wenn man am Hören ist, muss man den Podcast hören und dann am besten Fall noch lesen dabei. Wie sieht es bei dir aus? In welchem London würdest du gerne leben? Das kannst du uns am besten erzählen im Book Circle. Das ist unsere Online-Lese-Community von Orel Füssli. Also, wir machen weiter mit Six of Crows.
Jawohl. Oh, das Buch. das ist einer der Gründe, wieso ich wieder angefangen habe zu lesen. Also so ein bisschen regelmässiger zumindest. Es ist etwas vom ersten, das ich wieder gefunden habe. Eines der ersten Bücher, die ich auf Englisch gelesen habe, was bis mir mittlerweile die Norm ist, wenn Englisch die Originalsprache ist. Ich lese keine, nicht mehr grosse Übersetzungen. Es geht um... Es ist auch eine Welt, die so Elementalmagie hat, aber nicht nur. Es ist wie so ein bisschen ein Zusammenkommen von verschiedenen Arten von Magie, die man vielleicht aus anderen Welten kennt. Mhm. Es gibt Leute, die können Alchemie machen, die bei uns unmöglich ist, weil du musst sie mit Magie unterstützen. Oder also so die Idee von «Mach Heu zu Gold». Nicht in diesem Buch, aber in die Richtung, oder?
Ich verstehe den Gedanken davon, ja. Das Konstrukt davon, ja.
Genau, du hast ganz klassisch Leute, die Feuer, Wind, Wasser manipulieren können. Du hast aber auch Leute, die fast wie in Avatar können dein Blut und dein Herz und dein Körper beeinflussen mit ihrer Magie, oder? Ja, ist ein bisschen creepy.
meine Augen sind ganz gross und verdreht sich so help, wo sind wir da gelandet? Okay, also viel Magie, viel verschiedene Magie. Und was passiert jetzt dort?
Es geht um eine Gruppe von so ein bisschen Banditen und vielleicht nicht die besten Leute, wenn das müsste ich auf der moralischen Skala einordnen, wo sich alle zusammenfinden, weil sie einen Job bekommen haben für relativ viel Geld. Sie sollen doch bitte aus einem Hochsicherheitsgefängnis einen Gefangenen entführen und ihn in dem Sinn an den Höchsten, der ihnen das Geld gegeben hat, der am meisten Geld ihnen zuspricht, verkaufen. Weil er eine Droge hergestellt hat, die die Magier, die es gibt in dieser Welt, noch mächtiger machen kann, sie aber auch abhängig macht, extrem schnell. Das heisst, wer die Droge hat, hat die Magier, die Droge brauchen, natürlich instantly. In der Hand. Ja. Oder? Und es ist auch eine Welt, die Krieg hat, die laufend ausgetragen werden. Und sie sind nicht der Fokus, aber es ist eigentlich klar, ah ja, du integrierst die Leute in deine Armee, wenn du es hast, oder? Und sie wollen eigentlich nur das Geld. Ihnen ist eigentlich wurscht, was läuft. Aber gleichzeitig merken sie dann halt, oh nein, okay, was wir da machen, hat recht grosse Implikationen auf die ganze Welt, oder? Wenn die Drogen weiterhin existiert, nehmen wir alles Problem.
Und die sechs, also die Bande, die Truppe, also die Krähen sozusagen, die haben ja auch alle verschiedenste Fähigkeiten.
Genau. Der Krux von der Sache ist eigentlich, dass sie in so einer magischen Welt existieren und nicht jemand von ihnen hat Magie.
Ja.
Oder? Das ist auch so, was ist der normale Mensch? Was macht der normale Mensch in einer Welt, wo die Leute können Feuer aus dem Nichts erschaffen? Ja. Oder? Du hast den Cass, er ist der Mastermind, er ist der Gangboss, könnte man sagen. Ja. Er ist der, der jetzt zusammentrommelt und findet, hey, wir haben etwas zu tun.
Ja.
Die Inez ist die, die aufgrund von ihrer Zirkusvergangenheit sehr leicht sich ein bisschen reinschmuggeln kann, wo die Leute sie nicht unbedingt wollen.
Ja. Man nennt sie ja das Phantom.
Genau. Sie handelt mit Geheimnis eigentlich mehr als mit Geld. Der Jasper hat eigentlich ursprünglich mal wollen studieren, ist dann nichts geworden. Stattdessen hat er das Glücksspiel entdeckt, was auch nicht gut ist, oder? Aber jetzt ist es ein bisschen schade.
Und Scharfschütze. Ja.
Gut und gern und häufig. und der Weilen ist so der Sohn von einem sehr reichen lokalen so Businessman, der ihnen den Auftrag tatsächlich auch gibt. Ursprünglich nimmt er den Käse eher so mit, weil er findet, ja, wenn ich den Sohn dabei habe, dann hinterbart er uns nichts. Er ist die Absicherung.
Ja.
Er hat aber tatsächlich auch etwas zu bieten. Er ist ihr so ein bisschen der Alchemist, der die Bomben macht, der kann Pläne zeichnen auch. Nina ist die Einzige, die auch Kräfte hat. Eben, sie, alles, was mit dem Körper zu tun hat, sie kann auch bis zu einem gewissen Punkt heilen. Sie kann aber auch eben so à la K.O. einfach schnell mal das Blut stoppen, damit schon in dem Moment gute Nacht ist, oder? Sie hat gemeint...
Lieb sie, du redest. Du im Studio lachen auch schon alle mit. So, gute Nacht, zack, zack, boom. Nina hat dich mal schnell genug
gehabt. Sie hat anders zu tun. Tschüss.
Ja. No time for you. Und dann haben wir noch den Matthias. Ja.
Und er ist ein ehemaliger Elitesoldat aus der nördlichen Region von dieser Welt. Sie sind so die klassischen Hexenverfolger.
Mhm.
Sie finden Hexen gegen ihre Religion. Sehr inspiriert von skandinavischer Mythologie. Ja. Er hat Nina ursprünglich mal gefangen und gefunden, hey, du musst dich unseren Hexen den Prozess dich stellen. Ja. Du bist eine Hexe und du hast etwas begangen. Oder? Dann ist das Schiff, das drauf war, untergegangen und sie sind die einzigen zwei, die überlebt haben und haben allein wären sie nicht weitergekommen. Sie haben müssen zusammenarbeiten, ob sie wollen oder nicht.
Ja.
Oder? Bis dann eben doch wieder ein bisschen auseinandergegangen ist und jetzt haben sie alle lässige Vorgeschichten.
Wenn du all die Charaktere jetzt so aufzählst mit all den verschiedenen Spezialfähigkeiten irgendwie. Welche würdest du machen?
Das ist jetzt ein bisschen lustig, aber ich glaube, ich finde Inez einen mega coolen Charakter. Und sie hat ja eigentlich
das Phantom, also die akrobatisch, leislige, die sich da auch mit Geheimnis handelt, sozusagen.
Ja.
Auch
Magie ist cool, oder? Ja. Aber etwas super cool können und gegen die Magier ankommen in einer Welt, die Magie hat und du hast selber keine, ist eigentlich gerade
so. Das ist schon ein rechter Flex, muss man an dieser Stelle sagen. Aber das, ich merke jetzt so fest, dass, wo du vorhin gesagt hast, hey, Charakter sind wichtig in so einer Fantasy-Geschichte. Mhm. Perfektes Beispiel dafür.
Genau.
Wir merken es. Mega tolles Buch, mit dem man eine einzelne Podcast-Folge könnt füllen.
Definitiv.
Ich würde sagen, wir beruhigen uns mal und gehen eins weiter.
Jawohl.
Und zwar reden wir jetzt über River Enchanted.
Jawohl, der verwunschene Fluss auf Deutsch.
Von Rebecca Ross.
Genau. Ja. Ich finde, wenn ich ein Wort für das Buch zum Beschreiben, würde ich sagen, es ist extrem atmosphärisch. Mhm. Weil es ist eigentlich sehr klein. Es geht nur um Inseln und es gibt eine Welt außerhalb von diesen Inseln, aber die ist überhaupt nicht relevant. Und sie kommt da wirklich nicht gross vor. Die Handlung ist eigentlich, dass der Jack, der Protagonist, mit 10 oder 11, wenn ich mich recht erinnere, von der Insel aufs Hauptland ist, um Musik zu studieren. Was er auf der Insel selber nicht machen kann, weil Musik auf der Insel die Art ist, wie man mit den Naturgeistern, die Magie bringen, was nur auf dieser Insel gibt, in Kontakt tritt. Oder? Und das ist natürlich zum Studieren, wenn du es noch nicht so kannst, vielleicht nicht die beste Idee, das gerade jetzt zu machen. Für den Fall, dass du dann ein bisschen oder unhöflich bist mit deiner Musik.
Ei.
Also er hat studiert auf dem Festland und mit so um die 20 kommt er einen Brief über, was heisst, vom Stammesoberhaupt von seinem Clan. Die Insel ist teilt in zwei Clans, die auch tendenziell eher Konflikt haben miteinander, sie haben es nicht so gut. Ihm wird gesagt, hey, wir brauchen dich, komm zurück. Und er kommt an und merkt dann, es ist gar nicht das Stammesoberhaupt gewesen, das mich zurückbeordert hat, sondern die Tochter vom Stammesoberhaupt, Adaira. Mit ihr hat er es als Kind nicht so super gehabt, aber sie sind jetzt auch erwachsen, es ist eine neue Perspektive, oder? Und sie hat einfach gesagt, hey, schau, wir haben ein Problem, bei uns gehen die Mädchen verschwunden.
Ja.
Wir haben das Gefühl, das Feenvolk, Naturgeister, nehmen sie mit, vielleicht haben wir etwas gemacht, um sie irgendwie beleidigen und wir wissen nicht was. Wir brauchen deine Musik, um mit ihnen zu kommunizieren, um sie zu fragen, was wir machen müssen, damit sie uns die Kinder wieder geben. Oder? Und er hat halt zuerst gefunden, hey, ich will da nicht sein, das ist nicht mein Zuhause, ich fühle mich da nicht mehr willkommen. Familie ist ein sehr zentrales Thema in diesem Buch und es ist unbekannt, wer sein Vater ist. Ja. Was ihn ein bisschen Aussenseiter macht, schon von Anfang an. Weil niemand hat ihn als den Sohn anerkennen. Und dann hat er sich natürlich immer gefragt, wer bin ich, woher komme ich? Er hat sich dann aber trotzdem dazu hinreissen lassen. Und sie merken dann, je länger, je mehr, dass ein bisschen mehr dahinter steckt, als sie das Gefühl hatten. Natürlich, oder? Es passiert, also es gibt einen Plot, der geht voraus, aber es geht auch wirklich mega um einfach die Magie von dieser Welt, die sie einfach so hat.
Es ist so poetisch, so atmosphärisch. Das ist wirklich, das saugt dich so ein, finde ich.
Wie, extrem.
Das ist wieder also so ein Moment, wo du findest, okay, das, wo du bist so, oh mein Gott, das ist richtig gut geschrieben. Mhm. Wo du so Inhalt ist und du bist so,
und das
Satz und so.
Genau, und das könnte jetzt vielleicht auch ein gutes Fantasy-Buch sein zum Anfangen, weil es ist eine von diesen Welten, wo die Magie ist vor allem die Feenwesen und Jack seine Musik. Mhm. Aber es ist jetzt nicht extrem schwierig zu verstehen. Und es ist eine von diesen Welten, die eben einfach magisch ist und es ist einfach so. Es gibt nicht irgendwie ein Militär, das aufbauen ist auf Magie. Ja. Und man muss alle Rangordnungen verstehen. Ja. Oder
es ist recht niederschwellig.
Genau, ja. Man kann einfach sein. Idealerweise, finde ich, würde man das Buch im Herbst lesen, was ich nicht gemacht habe, aber es wäre am besten.
Mich hat es so ein bisschen an Schottland, also so schottisch anmutend, würde ich sagen.
Bewährt, würde ich auch sagen, ja.
Und also Rebecca Ross hat anscheinend so beim Schreiben so Folk und so Filmmusik so gelöst, um so in die Stimmung zu kommen. Und ich finde, es ist auch noch spannend, so man hört Musik beim Lesen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil man spürt, ja. Man kann sich so die Töne vorstellen. Mhm. Irgendwie.
Dudelsack und Flöte.
Ja,
und
genau.
Unser Fiddle.
Ja.
Genau. Ja, absolut.
Und eben, also der Musiker, der Jack, kann ja eben mit seiner Musik mit diesen Feen kommunizieren. Was würdest du für Musik oder für das Lied vielleicht brauchen, um mit diesen Feen zu kommunizieren?
Also ich glaube, ich finde, irgendwie passt es für mich, dass er eine Harfe hat. Ich würde entweder eine Harfe nehmen oder eine Gitarre, etwas mit Saiten. Und dann einfach die Schönheit von der Simplizität, gar nicht allzu viel, einfach das Instrument und deine Stimme.
Ja.
Weil, ich meine, Musik als Kommunikationsmittel mit Übernatürlichem hat ja mega so Volksgeschichte, allerlei Kulturen, oder? Ich meine, es hat jetzt gerade wieder einen Film gegeben, Kino Sinners, der auch auf dem basiert, ja. Oder? Es geht darum, dass ja Musik eine der ehrlichsten Arten ist, wie der Mensch sich ausdrücken kann. Und etwas an dieser Ehrlichkeit zieht Magie an, oder?
Ja.
Also einfach, wenn man kann improvisiert singen kann, finde ich, wäre das wahrscheinlich am besten. Aber es ist schwierig, das ist mir auch klar.
Eben, Jack, starker Charakter. Ich finde, Insel Cairns selber ist schon fast ein Charakter. Sie ist so detailreich beschrieben. Eben, gerade ein bisschen problematisch, weil junge Mädchen spurlos dort verschwinden. Hast du dir aber jemals vorgestellt, dass du vielleicht nicht hingehen würdest wollen? Könntest du dir das vorstellen?
Ich würde extrem gerne gehen. Ja. Weil eben, es ist, ich finde, nicht mal, es ist fast ein Charakter, es ist ein Charakter, ja. Weil Insel selber lebt, ja, Natur lebt, oder? Weil sie aus Feenwesen besteht, die in dem Sinn das Gras repräsentieren, der grosse Stein, der seit irgendwie 200 Jahren genau an diesem Ort liegt. Oder? Und ich finde einfach, es ist eine Art, einem die Natur näher zu bringen, die ich mega gerne würde erleben. Also auch im Sinne von mal wandern auf so einer Insel. Oder? Ich finde, das hat durchaus auch so ein bisschen Appeal.
Also wir kommen jetzt von einer Insel zu einer Stadt, und zwar zu Jade City.
Genau. Absoluter Stilbruch.
Ja.
Unter anderem auch zum zeigen, dass Fantasy extrem vielfältig kann sein, oder? Jade City, Chanlun, ist China / einfach asi-inspirierte Fantasy von der Fondeli. Und sie hat immer gesagt, dass sie so inspiriert von diesen Kung-Fu-Filmen, wo die Leute wirkliche Sachen machen, oder? Und das Konzept ist eigentlich, was ist, wenn Jade, was ja sowieso schon sehr Status hat in China, als sehr eigentlich der Edelstein, oder? Es ist der edelste, der teuerste. Was ist, wenn Jade magisch wäre und die könnte die übernatürlichen Fähigkeiten geben, dass du 2 Meter hoch kannst in die Luft springen, dass du einer Kugel kannst ausweichen, oder? Und wir folgen eigentlich vor allem einer Familie, den Cowles, mehrheitlich den 3 Geschwister, der Shay, Lan und Hiro, plus ihrem adoptierten Cousin, Anden, wie sie sich in dieser Stadt zurechtfinden müssen, die vor weniger als 30 Jahren unterdrückt worden ist. Und dann irgendwann befreit worden ist von diesen Jadenkriegern. Und sie dort eigentlich regiert wird von 2 grossen Clans und ein paar kleinen, aber vor allem den 2 grossen, wo sich die Jadenkrieger eigentlich drin aufgeteilt haben.
Ja.
Und sie haben eigentlich viel mehr zu sagen in der Politik als die wirklich politischen Senat und alles, was sie haben. Die haben eigentlich nichts zu melden, weil sie sind eh in der Tasche von jedem.
Die Clans heißen No Peak und Mountain.
Genau.
Ja.
Ja. Und es ist sehr politisch. Sehr politische Fantasy. Also wenn einem das zusagt und so mit Intrigen und Business und all das, dann ist es perfekt. Weil im Grundsatz ist eigentlich die 2 grossen Clans, Snowpeak und Mountain, sind sich uneinig, wie sie in dieser Post-Krieg-Welt mit Jaden umgehen wollen. Die einen wollen handeln damit, die anderen weniger. Oder? Und die Idee ist, nur Leute von dieser Insel können die Jaden überhaupt brauchen. Alle anderen gehen durch. Also die haben, du wirst wahnsinnig, wenn du in Kontakt kommst mit dem Stein. Aber auch da hat jemand eine Droge synthetisiert, die es möglich macht. Oder? Und jetzt gibt es den Handel, wo man die Frage ist, wie viel wollen wir abgeben? Können wir überhaupt dagegen ankommen? Weil der Schwarzmarkt gibt schon längstens Zeug raus. Verlieren wir Macht, wenn wir Macht über Jaden verlieren? Können wir zusammenarbeiten? Und irgendwann passiert dann etwas, wo die 2 Clans eben in Krieg miteinander stürzt.
Ja.
Ich habe wirklich gemerkt, wir sind uns nicht einig genug. Es wird nicht.
Was sehr einfach auf unsere Welt zu übertragen ist. Ja. Und ich finde es mega spannend, wie du das jetzt gerade erzählt hast, auch wegen Business und Strategie. Weil die Fondali, die Autorin von diesem Buch, war vorher Unternehmensstrategin. Mhm. Und ich finde, das merkst du jetzt so mega fest.
Extrem. Also ich muss sagen, ich habe das Buch gelesen und zum Teil gefunden, okay, ich habe jetzt einfach mitbekommen, dass du etwas gemerkt hast. Als Charakter. Jay hat einen Business Degree, oder? Aber ich habe so gedacht, okay, ich verstehe es wenig von der Finanzwelt und all diesen hohen Firmen, um da mitzukommen, oder? Ich kann, wer auch immer da interessiert ist, beruhigen, muss man auch nicht.
Ja.
Weil das, was effektiv wichtig ist, kommt früher oder später wieder. Es wird nochmal in anderen Worten beschrieben. Es ist sehr zugänglich. Man muss nicht so ausgebildet sein wie die Autorin.
Ich finde es eben auch sehr spannend, dass in so einer Fantasy-Welt so eben so mega trockenes wie Business, Strategie, dass das dort so mega einfach ineinander reinfließt. Und dann hast du eben auch noch die Clans, die sich da uneinig sind. Wem würdest du dich eher anschliessen? Also so die ehrenvollen No-Peak oder so die skrupellosen Mountain? Wo siehst du dich eher in diesem Setting? Wir lernen dich so gut kennen heute, finde ich, so mit diesen Fragen. Ich liebe es.
Ich meine, wenn du es so ausdrückst, würde ich natürlich sagen No-Peak, oder? Ja. Aber ich, realistisch gesehen, sind sie zu idealistisch, finde ich, oder? Früher oder später musst du auf den Handel eingehen, weil sonst haben sie keine Finanzen mehr und dann ist es eh gewesen, oder? Und der Mountain, ja, ich meine, also sie, was Oberhaupt ist, hat mehrere Leute einfach ermordet, um an dem Ort zu sein, wo sie jetzt ist. Ja. Sie hat einfach jeden, der irgendwie auch noch ein Anrecht gehabt hat auf den Thron, den sie hat, hat sie einfach beseitigt, ja. Oder? Ist nicht eine schöne Umgebung, um drin zu sein, aber... Gleichzeitig, ja, eben, sie ist einfach so, mir ist gleich, was es braucht.
Ja.
Wir überleben. Und No-Peak ist noch sehr, sie hängen extrem an diesen Kriegsidealen.
Mm-hmm.
Und es hilft ihnen einfach nicht mehr. Ja. Weil was die Stadt auch auszeichnet, ist, dass sie extrem schnell modernisiert worden ist. Oder?
Hey.
Weil in der Unterdrückung ist ihnen das gar nicht möglich gewesen. Ja. Und jetzt kommen sie nicht nach. Oder? Und bei No-Peak merkt man das extrem.
Wir können dazu einfach nochmal einen Clan gründen. Ist gut.
Ich meine, ja.
Machen wir es auch so.
Ich würde sagen, das ist schon kleineren, oder?
Wir können vielleicht einen von den kleineren...
Die haben eh keinen Stich. Oder? Also, sie werden dann eben auch aufgenommen, dann ist es dann auch nicht mehr so lässig.
Also wir haben jetzt schon viel von dir erfahren, aber wir wollen es jetzt noch ein bisschen genauer wissen. Und zwar machen wir jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen. Bist du ready?
Absolut. Also.
E-Book oder physisches Buch?
Physisches Buch.
Gut. Lieblingsperson aus dem Buch treffen oder eine Autorin zum Buch?
Lieblingsperson aus dem Buch.
Gut. Du musst als allererstes Schluss lesen von einem Buch oder du tust das Ende nie erfahren?
Zuerst den Schluss lesen.
Musik beim Lesen oder keine Musik?
Keine.
Gut. Ein Buch, das so vom... Weil sein Wasser geht, ist so ganz so verkrugelt ist. Oder ein Buch, wo Sand immer wieder rausgeht, wie du es am Strand gelesen hast.
Das ist ein verkrugelter Buch.
Gut. Und dann ein Buch, das dich die ganze Zeit flüstert, auch wenn du es zu hast. Oder ein Buch, das einfach voll lacht, wenn du es aufmachst.
Das, was flüstert.
Wir kommen aber jetzt zum Schrägsten,
ja,
von dieser ganzen Runde, für die, die es noch nicht schräg genug war. Und das ist Piranesi von der Susanna Clark.
Genau. Ich will gar nicht zu viel sagen, was jetzt vielleicht kontraproduktiv ist, aber das Problem ist, das Buch ist am besten, wenn man nicht viel weiss, wenn man es anfängt. Wenn man es anfängt zu lesen, ist man verwirrt und das ist normal. Und das soll auch so sein, weil der Protagonist ist auch verwirrt. Es gibt relativ wenig Charakter in diesem Buch. Es gibt den Piranesi, den Protagonist, und es gibt den anderen. Der andere Mensch. Der Piranesi wohnt in einem endlos grossen Haus. Und das Haus ist ja fast schon seine Religion. Er liebt das Haus, er ist gerne im Haus, das Haus passt auf ihn auf und es sorgt für ihn. Und er tut eigentlich einfach kategorisieren. Das Haus wird immer mal wieder überschwemmt von grossen Wellen. Er macht zum Beispiel sich eine Tabelle, damit er weiss, wann die nächste grosse Welle kommt. Und es ist wirklich einfach, das ganze Buch ist eigentlich durch so Notizbucheinträge erzählt. Und als Leser, der in unserer Welt existiert, findet man von Anfang an, hey, da ist doch irgendetwas mega schräg. Und er kennt aber nichts anderes
wie das Haus. Ja, es ist einfach seine Realität.
Ist einfach das Haus.
Ja.
Er wohnt in diesem Haus. Und es hat der andere und er schaut seine Wellen an und die Statue, die es hat und redet mit den Vögeln und das ist schön. Und dann irgendwann fängt das...
Ich liebe es und es macht so Lust, um das Buch zu lesen, wenn du es so erzählst. Aber ich hatte dich jetzt ab und zu in dem Podcast angeschaut und dachte so, what the fuck, es ist so lustig und so spannend. Und du erzählst das so auf so eine Art und Weise, so, ja eben, und dann hat er das gemacht, hat er mit den Vögeln geredet und dann kommt da eine Welle und dann gibt es noch den anderen. Ich liebe es.
Aber so soll das sein, oder? Wie so ist das Buch. Genau. Und eben, irgendwann ist dann das Perfekte aber skurril, aber das perfekte Bild, das er hat von seiner Welt, fängt dann auch ein bisschen auseinanderzugehen, wenn er irgendwann merkt, es gibt mehr Leute wie nur ihn und den anderen. Ja. Er hat 13 andere Leute gefunden, aber nur noch Knochen. Das heisst, es hat 13 andere Leute mal gegeben in diesem Haus. Und er will unbedingt wissen, wer sind die Leute gewesen. Und gibt es noch andere Leute? Und der andere sagt irgendwann, es gibt eine 16. Person und die Person kommt irgendwann. Und bei ihm ist natürlich Aufruhr, oh, es kommt eine neue Person, oder? Bis dann der andere sagt, du, hey, solltest aber nicht mit dieser Person reden. Die macht dich wahnsinnig. Und dann versucht er so zwischen dem, ich will unbedingt mehr wissen.
Aber ich will mich ja bitten.
Ja. Ich will meinen Verstand nicht verlieren, oder? Und das Lesen findet man so, hast du nicht schon?
Ja, wo sind so wir da genau
gelandet, Kollege? Das Buch ist auch mega lustig. Ich weiss nicht, wie es auf Deutsch ist, leider. Aber auf Englisch, wie es geschrieben ist, also mit grossen Kleinbuchstaben, es hat Nomen gross geschrieben, die nicht würdest gross schreiben. Und das ist so ein kleines Detail, von wenn er anders funktioniert, wie sein Hirn anders läuft, wo du nur so unterschwellig merkst.
Das packt einem einfach.
Ja, und eben, es ist einfach so, es ist so schräg, man muss mehr wissen, ja, finde ich.
Man kann wie nicht weglesen oder wegschauen, ja, sozusagen. Piranesi, habe ich herausgefunden in meiner fantastischen Recherche. Es gibt einen italienischen Künstler, der Giovanni Battista Piranesi heisst, dem ist neu empfunden. Und das ist ein Künstler, der bekannt war für so Darstellungen von fantastischen Gefängnissen. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, ist jetzt der Piranesi in diesem Buch, ist der eher ein Gefangener oder so ein Entdecker? Und dann habe ich mich auch gefragt, wie du dich gefühlt hast beim Lesen. Eher gefangen oder so die Welt am Erkunden?
Ich wollte nicht allzu viel sagen, um es nicht zu ruinieren. Aber grundsätzlich ist es lustigerweise ein bisschen beides. Und je länger das es geht, vielleicht kippst du dann auf die eine oder andere Seite. Weil am Anfang habe ich wirklich gedacht, okay, ja, vielleicht ist die Welt eben als Fantasy-Leserin, die sich gewöhnt ist, ich gebe mich in eine neue Welt ein, oder? Und einfach gedacht, okay, vielleicht ist die Welt von diesem Buch einfach, es ist ein Haus mit endlosen Räumen und Statuen und Wasser. Und dann irgendwann eben, er ist so viel so nahe dran, weiterzukommen, etwas zu merken, etwas Neues zu realisieren, oder? Und dann macht er einen 180 Grad kehrt. Und du als Leser, der so ein bisschen weisst, wie Geschichten aufgebaut sind und eben auch unsere eigene Welt kennst, oder? Ich finde so, ach komm, es muss zünden, es muss zünden. Und ja, es kommt darauf an. Ich muss auch sagen, das Buch beantwortet die Frage nicht. Bis am Schluss nicht.
Ja.
Das ist pro Leser anders, weil ich jetzt auch sage, ich bin nicht mal sicher, wenn ich es beantworten würde.
Gut, also mit einem mystischen, schrägen Cliffhanger hast du uns da jetzt hängen lassen. Wir sind am Schluss angekommen, Annika. Ich hätte noch Stunden mit dir weiterreden über Gott und die Welt, aber jetzt will ich eigentlich am Schluss nur noch von dir wissen. Jetzt bist du schon in hunderte von hunderte Fantasy-Welten abgetaucht. Immer in andere Welten. Wenn du jetzt ein Element, ein Ort, ein Gegenstand, Fähigkeit, Person, whatever, könntest du aus diesen Welten in unsere Welt, in der wir heutzutage leben, transportieren, was wär's?
Ich glaube lustigerweise einfach, dass unsere eigene Welt magischer ist, als wir es denken, oder? Weil so viel, wo es klingt mega kitschig, aber ich finde, es hat etwas. Das, was magisch ist in diesen Welten, ist ja von irgendetwas inspiriert. Die Autoren sind irgendwie auf das gekommen. Sie haben die Magie bei uns gesehen und haben sie auf 180 hochgefahren, oder? Aber die ursprüngliche Inspiration ist immer noch da. Und ich glaube, es würde uns allen gut tun, wenn wir das ein bisschen mehr mit uns tragen, so im Sinne von Kinderwunder, was es bei uns alles zu entdecken gibt. Ich meine, ja, gerne würde ich auf Cadence wandern, aber ich kann auch bei uns wandern und unsere Welt und unsere Natur ist auch magisch.
Okay. Das war jetzt der schönste Schlusssatz gewesen. Und mit diesen magischen Worten sage ich, hey Annika, danke viel, viel mal, bist du da gewesen. Ich nehme das für mich mit. Mehr Magie in meiner eigenen Welt. Und ich wünsche euch jetzt beim Zuhören da draußen auch ganz, ganz viel Magie. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis jetzt an wünsche ich euch einfach eine schöne Lesezeit. Und wenn dir die Folge jetzt gefallen hat, hey, dann folge uns, abonniere uns überall dort, wo es Podcasts gibt.